Nächste Woche ist ja unser 17. Gemeindegeburtstag. Und da kommt ja der Willi in die Ingeborg. Hat schon ein paar Dinge vorbereitet, aber ich möchte schon jetzt was dazu sagen. Und zwar nochmal ein paar Dinge, die uns als Gemeinde betreffen und die Sichtweise und die Vision, die der Herr uns von Anfang an gegeben hat. Und wenn wir hineinschauen in die Schrift, in Sprüche 29, 18, im ersten Teil des Verses steht dort: Wenn ein Volk keine Vision hat, wenn ein Volk keine Ausrichtung hat, keine Vision und keine Sichtweise, dann wird es zügellos, steht wohl in der Schlachter oder in anderen Übersetzungen, dann verwildert ein Volk. Das ist noch ein bisschen krasser. Also ohne Vision verwildert ein Volk. Oder wird es zügellos. Und so ist es auch für das Volk Gottes. Wenn wir keine Ausrichtung haben, wenn wir keine Vision in unseren Herzen haben, dann werden wir zügellos. Und zügellos ist, wenn du ein Pferd gut trainiert hast, kannst du es auch teilweise ohne Zügel durch Schenkeldruck und so weiter führen. Aber irgendwann musst du die Zügel mal in die Hand nehmen, ansonsten macht es dann, was es will. Und so ist es mit dem Volk Gottes. Wenn es keine klare Ausrichtung im Herzen hat, dann macht das Volk Gottes irgendwo, was es will, und es läuft neben der Bahn, die Gott geplant hat. So, und möchte ich nochmal heute darauf zurückkommen, auf die Vision, die der Herr uns gegeben hat. Und wenn wir jetzt schon 17 Jahre hier die Gemeinde haben, dann ist es gut, dass man sich nochmal an die ursprünglichen Dinge erinnert, die der Herr uns von Anfang an gegeben hat, dass es auf seinem Herzen lag, diese Gemeinde zu gründen, und dass er uns eine ganz spezielle Vision und Berufung gegeben hat, und an die wir zur Gemeinde gehören, an die wir uns halten. Und wenn wir auf diesem Weg gehen, dann fließt der Segen des Herrn immer mehr und immer mehr und immer mehr. Amen. So, und ich möchte heute über Nehemia sprechen. Nehemia war das Wort, was einige Propheten uns vor der Gemeindegründung immer wieder gesagt haben. Dieses Bauen wie Nehemia. Und das haben wir in verschiedenerlei Hinsicht bekommen. Dann, wer sich zurückerinnern kann, vor vielen Jahren, wann war das? 2008 oder 2009? 2008, glaube ich noch, war die Monika Flachmann bei uns im MZ-Werk hinten. Und wir hatten da eine Samstagabendveranstaltung. Und die Gegenwart Gottes war sehr stark in der Anbetung. Und während der Anbetung fängt sie an, sich hinzusetzen und ihr ganzes Konzept neu zu überarbeiten. Das heißt, diese Predigt, die sie vorbereitet hat für den Abend, hat sie komplett beiseite gelegt. Und in dieser Gegenwart Gottes hat sie angefangen, ganz neu etwas auszuarbeiten. Und ich habe schon gedacht, oh, was spricht sie denn jetzt? Dann wisst ihr, was sie gesprochen hat. Über Nehemia. Ist das nicht interessant? Dieses Bauen wie Nehemia, das bestätigt der Herr immer und immer, immer wieder. Amen. Und so lasst uns jetzt mal bei Nehemia reinschauen und uns nochmal ausrichten, was wollte der Herr damals zu uns sagen, was hat er vor, ein Stück Abgleich, wo stehen wir jetzt, aber dass wir ganz neu ausgerichtet werden in die Vision, die der Herr hatte für diese Gemeinde und die wir uns reingestellt haben, die wir am Herzen empfangen haben, auch jeder, der zur Gemeinde gehört. Und wenn wir das Buch von Nehemia mal durchnehmen, ich werde nicht das ganze Buch, sondern ein paar markante Punkte rausnehmen, dann musst du auch die Vorgeschichte verstehen, wie es dazu gekommen ist, dass Nehemia zurückgekehrt ist aus dem Persischen Reich, um dann in Jerusalem die Mauern wieder aufzubauen. Das heißt, das Volk Israel war in krasser Sünde verfallen, in Götzendienst. Über Jahrzehnte hinweg hat der Herr das Volk gewarnt. Das Nordreich war gefallen. Israel wurde von den Assyrern 725 oder so vor Christus, wurde das ganze Nordreich in die 10 Stämme in die Verbannung geführt, und dann 586 war dann der Fall Jerusalems. Jedenfalls der Tempel ist zerstört worden, ganz Jerusalem wurde zerstört. Jeremia war der letzte Prophet, der gewarnt hat, der hat das Ganze miterlebt. Es wurde alles zerstört, und dieser salomonische Tempel, der voller Gold und voller Herrlichkeit war, wurde in Schutt und Asche gelegt, und es blieb nichts mehr übrig. So, und die Babylonier haben dann einen Teil da in die Gefangenschaft geführt, und dort befanden sie sich. Aber Gott ist immer ein Gott der Wiederherstellung. Auch wenn er Gericht übt, weil er die Sünde richten muss, dann hat Gott immer einen Plan, wie es danach weitergeht. Ein Gott der Wiederherstellung. Und so hat er durch Jeremia verheißen, dass 70 Jahre nach dem Fall Jerusalems Jerusalem und der Tempel wieder aufgebaut werden und das Volk wieder zurückkehrt. Ja, so. Und dann war diese Zeit gekommen, der Kyros, dieser persische Herrscher, der hat dann diesen Erlass gegeben, und zwar 537 vor Christus, dass die Juden wieder zurückkehren können. Und so war eine erste Gruppe von Juden, die zurückkehrten nach Jerusalem. Und dieser Kyros gab ihnen den Auftrag, den Tempel wieder aufzubauen. Er gab ihnen alle Finanzen dazu. Müsst ihr euch überlegen, ein persischer, ein heidnischer Herrscher gab den Auftrag. Er war ein Werkzeug in der Hand des Herrn. Und er setzte auch alle nötigen Finanzen frei und alle Tempelgeräte, die da entführt wurden, weggeführt wurden nach Babylon, das gab er den Israeliten alles mit, die Nebukadnezar da weggeführt hatte. Also 537 vor Christus durfte das Volk Israel wieder zurückkehren. Und ein Jahr später haben sie angefangen, dort in Jerusalem aus den ganzen Trümmern, also 536 vor Christus, haben sie angefangen, den Tempel wieder aufzubauen. Und ihr müsst euch jetzt mal mit reinnehmen in die Geschichte, sonst versteht man das mit der Nehemia nicht so gut. Das heißt, sie sind zurückgekehrt nach dem Erlass von Kyros. Wie gesagt, Gott hat das alles prophezeit vorneweg, auch diesen Herrscher. So, und dann lag nicht nur der Tempel, sondern ganz Jerusalem war Schutt und Asche. Das war ein Trümmerhaufen. Ähnlich wie jetzt Mariupol, ne? in der Ukraine leider. Ja, es war ein reinster Trümmerhaufen. Und der Kyros hat den Auftrag gegeben, baut den Tempel wieder auf. Und wenn er aufgerichtet ist, bringt dort Opfer dar eurem Gott, Yahweh, und dann betet für mich, für meine Königsfamilie und für mein Reich. Ja? Er hat erkannt, dass es einen Gott gibt, der dem Israel dient, der über allen Göttern steht. Und er wollte auch die Fürbitte vom Volk Israel für sich. Das heißt, sie sind über die Trümmer drüber marschiert und haben angefangen, aus den Tempeltrümmern den Tempel wieder aufzubauen. Die haben Schutt beiseite geschafft, dass die Straßen noch zugänglich waren und von außen noch Versorgung reingeschafft. Aber die sind Tag für Tag über die Schutthaufen drüber und haben auf dem Tempelberg den Tempel wieder aufgebaut. Und da war dann auch nach 20 Jahren, also 516 vor Christus, war dieser Tempel dann auch fertig geworden. Und schon bei diesem Aufbau des Tempels gab es enormen Widerstand. Weil diese Völker, die damals den Platz eingenommen hatten, in Samaria waren viele Mischvölker, Araber und was, das gab es viele, die dort den Juden nicht wohlgesonnen waren. Und da gab es viele Angriffe, viele Hindernisse und extrem Widerstand von den Statthaltern, die eingesetzt waren von den persischen Königen. Die haben sich dagegen aufgelehnt. Also Stadt und Land haben sich dagegen aufgelehnt und haben den Juden Widerstand geleistet. Und die haben tatsächlich den Tempelbau eines Tages mal aufgehört. Und dann hat Gott diese Propheten gesandt, Haggai und Sacharja. Die hatten die spezielle Aufgabe, das Volk Gottes zu ermutigen, wieder Hand anzulegen und den Tempel aufzubauen, sich nicht ermutigen zu lassen. Und der Geist, steht dort, der Geist des Volkes Gottes, der Leiter des Volkes Gottes, damals war das dieser Zerubabel, der Statthalter, der eingesetzt war, und der Geist des gesamten Volkes wurde neu belebt und sie bauten weiter am Tempel. Und so siehst du dieses Zusammenspiel auch bei diesem Tempelbau zwischen dem prophetischen Dienst, der aus dem Herzen Gottes das prophetische Wort ganz frisch in das Herz des Volkes Gottes hineingibt und die Leiter ermutigt. Deswegen ist der prophetische Dienst so wichtig. Das prophetische Wort ist extrem wichtig, das klare, echte prophetische Wort. Und es ermutigt immer zu bauen. Es ermutigt immer, die Hand anzulegen für das ganze Volk Gottes, zuerst für die Leiter natürlich, aber dann für das ganze Volk Gottes, das Werk des Herrn nicht ruhen zu lassen, sondern Hand anzulegen, bis es fertiggestellt wird. Und diese Salbung, die Haggai und Sacharja dort freigesetzt haben, die haben auch gesagt, ihr kümmert euch nur um eure eigenen Häuser, legt Hand an das Haus des Herrn und dann kümmert euch um eure eigenen Häuser. Und wurden auch ein bisschen korrigiert, damals die Israeliten können nachlesen, alles bei Haggai, Sacharja. Aber das prophetische Wort, es belebt. Es kommt vom Herzen Gottes und es bringt immer die Pläne Gottes auf die Erde und es ermutigt das Volk Gottes, es zu tun. Und dann braucht es das Apostolische, was das in die Tat umsetzt. Und das war damals der Zerubabel zur Zeit des Tempelbaus. Es braucht immer jemand, der den Durchblick hat, der eine Strategie hat, der das Ganze untersucht, der sagt, hier geht's lang. Und das beide arbeitet zusammen. Nämlich das Apostolische und das Prophetische. Das Prophetische setzt es vom Himmel her frei und das Apostolische setzt es auf der Erde um. Und so steht auch bei Paulus im Epheserbrief, dass die Gemeinde Jesu Christi gegründet ist auf der Grundlage von Aposteln und Propheten. Beide braucht es zusammen. Und wenn wir uns dann schon mal vorausgeschickt über die Geistesgaben, was Gott in der Gemeinde eingesetzt hat, steht in 1. Korinther 12. Und Gott setzte ein in der Gemeinde erstens Apostel, zweitens Propheten, drittens Lehrer. Und wenn wir das bei Nehemia verfolgen, wissen wir, dass das schon im alten Bund so war, wie wichtig diese Dienstgaben dort gewesen sind, damit das Volk Gottes, damit die Gemeinde Gottes hier auf dieser Erde nach den Plänen Gottes gebaut wird. Amen. Ist so wichtig. Also, jetzt nochmal Merkpunkt, das Prophetische und das Apostolische müssen zusammenwirken und das Volk Gottes wird dadurch ermutigt. Wie gesagt, dann hatten sie nach 20 Jahren den Tempel fertig. Das war 516 vor Christus. Und das war's. Sie haben den Tempel aufgebaut und das war's. Dann war Jahrzehnte Ruhe. Nichts geschah in Jerusalem. Die wohnten alle außerhalb und die gingen immer über die Trümmer jeden Schabbat oder wenn sie zu den jüdischen Festen oder wenn sie dort zum Tempel gehen mussten, um die ganzen Gebote zu erfüllen, was Mose gegeben hatte, die Erstgeburt darbringen und Sündopfer. Sie sind praktisch an den Trümmern vorbeigelaufen zum Tempel, haben dort ihren Gottesdienst verrichtet und sind wieder raus, weil die haben alle außerhalb gewohnt. Und das über viele Jahre, weißt du wie lange? Über 70 Jahre, buchstäblich 72 Jahre, sind die über Trümmer gegangen. Die zweite Rückführung war dann unter Esra, kennen wir, dann begegnen wir dann bei Nehemia nochmal, das war 458 vor Christus. Esra kehrte dann mit einer Schar Juden zurück. Und auch diese gingen über die Trümmer zum Gottesdienst, zum Haus des Herrn, nämlich zum Tempel. Und dann gingen die wieder raus aus Jerusalem, wieder an den Trümmern vorbei, jeder in sein Zuhause. Und dass Jerusalem in Trümmern lag und dass die Stadt zerstört war, außerhalb des Tempels, und dass die Stadttore verbrannt waren und so verkohlt darum lagen, das hat niemanden interessiert. Eigenartig, ja? Warum haben die denn damals bei der ersten Rückführung nur den Tempel gebaut? Warum haben die, ist ja klar, man baut den Tempel zuerst. Es geht ja um die Anbetung Jahwes. Der König Kyros hatte den Auftrag gegeben. Das war vollkommen in Ordnung. Die Propheten haben ermutigt. Aber irgendwann mal waren diese erste Generation, also dieser Zerubabel und dieser Hacker in Saraja, die waren ja dann irgendwann mal beim Herrn. Ne? Und da muss es irgendwie weitergehen. Aber die nächste Generation hat das nicht mal aufgegriffen. Es fehlte dieser Geist, es fehlte dieses Prophetische, es fehlte dieses Apostolische, dieses Bauen, dieses Drängen, dieses Ziehen im Geist. Wir müssen weiterbauen, hier liegen Trümmer, wir müssen Hand anlegen. Und die haben gesagt, okay, uns genügt das, dass wir den Tempel haben. Und wir haben unser schönes Zuhause außerhalb. Die grünen Weiden auf den Bergen Bethlehems. Ja, dort sind unsere Schafe, da haben wir, was wollen wir mit so einem Trümmerhaufen, es macht bloß viel Arbeit. Aber wie gesagt, das Ganze ging 72 Jahre lang. War das Gottes Wille? Nein. Gottes Wille war, nach dem Tempel sollte auch die Stadt aufgebaut werden. Ein sicherer Schutzraum, die Mauer, und dann aus den Trümmerhaufen wieder neue Häuser, dass die Stadt Gottes bewohnt wird. Also Gottes Ziel ist nicht nur, dass das Allerheiligste, der Tempel, dass der Gottesdienst steht, sondern er möchte einen Schutzraum. Und er möchte, dass sein Haus bevölkert wird. Amen. Und dass wir nicht am Anfang bei den ersten Schritten stehen bleiben. Und dann gab es diesen Nehemia. Und der Nehemia war eigentlich ein Gefangener. Er war genauso weggeführt worden als junger Mann oder ist an der Gefangenschaft dort geboren, ja, am persischen Königshof. Und er war dort, hat dort eine sehr angesehene Stellung inne. Er war ein Mundschenk. Er musste immer den Wein kosten vom König. Ich meine, so erlesenen Wein mal so einen Schluck nehmen und dann auf der Zunge zergehen lassen, ist ja nicht schlecht. Ja. Dann hast du die schönen Sorten, die sie damals hatten bei dem König. Aber das Problem war, wenn dort Gift drin war, war der Erste, der umgefallen ist. Das heißt, wenn der Nehemia nach dem Schluck Wein noch geradeaus geguckt hat und standfest dort stand, hat der König gewusst, aha, der Wein war nicht vergiftet. Und ich kann in Sicherheit mir den Wein dann genauso zuführen. Das heißt, es war ein gefährlicher Job, aber sehr verantwortungsvoll. Und das war der Job von Nehemia. Wie gesagt, es war ein Gefangener, es war ein im Exil lebender Jude und er ist so hochgestiegen in dem, ähnlich wie Daniel, hat eine hohe Position in dem persischen Königreich gehabt. Aber wie gesagt, Daniel lebte da schon nicht mehr. So, und dann bekam Nehemia Besuch, das lest am ersten Kapitel, und zwar sein Bruder Hanani oder wie es gesprochen wird, und etliche Männer aus Juda, die kamen zurück, die waren nämlich mal in Israel gewesen und hatten sich die ganze Sache angeschaut, und sie kamen zurück an den persischen Königshof, und Nehemia hat sie gefragt, wie schaut es denn aus, wie geht es denen, die dort noch leben, den Juden, die dort zurückgekehrt sind, und wie schaut es denn aus mit Jerusalem? Und wie schaut es denn aus mit dem Tempel? Er erkundigt sich, er macht sich Gedanken darüber, obwohl er nicht in dieser Stadt wohnt, hat er ein Herz für die Stadt Gottes und für die Pläne Gottes und er macht sich Gedanken. Das ist der Erste, vielleicht, der mal nachfragt, wie schaut es denn da aus? Wie gesagt, die anderen sind 72 Jahre lang aus ihren Häusern, über die Trümmer drüber, Gottesdienst, über die Trümmer wieder raus in ihr Haus. Und er wohnt weit weg und macht sich Gedanken darüber. Sehr interessant. Er hat es nicht gesehen. Ja, er hat auch kein Video gekriegt, ja, wie das ausschaut dort, sondern er musste sich noch erkundigen. So, im Vers 3 steht, und sie sprachen zu mir, die Übriggebliebenen, die nach der Gefangenschaft übrig geblieben sind, befinden sich dort in der Provinz in großem Unglück und Schmach. Und die Mauern Jerusalems sind niedergerissen und ihre Tore mit Feuer verbrannt. Also sie geben tatsächlich den Bericht. Wie gesagt, das war 72 Jahre, nachdem der Tempel wieder stand. Sagten sie, die Mauern sind niedergerissen und die Tore mit Feuer verbrannt. Und den Juden, die dort leben, geht es nicht gut. Ist klar, wenn die Stadt keine Schutzmauer hat, dort drin niemand wohnt, dann fließt der Sieg des Herrn nicht. Versteht ihr? Wenn nur der Gang zum Gottesdienst und wieder zurück alles ist, dann geht es dem Volk Gottes nicht gut. Im übertragenen Sinn. Wenn man über die Trümmer läuft, die Gott eigentlich aufbauen will, dann fließt der Segen nicht in der Art und Weise, wie Gott es vorhat. So, gut für diesen Mann Nehemia, preis dem Herrn, gut, wenn es solche Leute gibt. Und Vers 4, es geschah, als ich, also Nehemia, diese Worte hörte, da setzte ich mich hin und weinte und trug Leid etliche Tage lang. Ich fastete und betete vor dem Gott des Himmels. Das war 444 vor Christus, nach reichlich 70 Jahren. Er hörte nur diese Worte, er hat es nicht mehr gesehen. Er hat die Trümmer nicht gesehen. Er hat diesen zerstörten Stadttor nicht gesehen. Er hat nur den Bericht gehört. Die Mauern sind zerstört, die Tore niedergerissen, die Tore stehen für Autorität, ja. Weil damals versammeln sich die Ältesten im Tor, um Gericht zu sprechen, stehen für Autorität. Und den übrig gebliebenen, die dort leben, denen geht es nicht gut. Und es hat sein Herz so berührt, dass er sich hingesetzt hat, hat geweint, gefastet und hat viele Tage gebetet. Amen. Nehemia war der Mann, den Gott gefunden hat. Gott hatte nach so einem Mann gesucht, die ganzen 70 Jahre hindurch. Hat keinen gefunden. Aber hier fand er Nehemia Und von dem Zustandsbericht war sein Herz berührt. Das heißt, in dem Moment empfing Nehemia die Vision Gottes. Es war nicht seine eigene. Ihm ging es ja gut am Königshof. Er musste ja gar nicht zurück nach Jerusalem. Er hatte ja alles, was er hatte als sehr ranghoher Beamter. Aber er war berührt in seinem Herzen. Das heißt, eine Vision beginnt damit, dass ein Mann oder eine kleine Gruppe, dass sie berührt wird in ihrem Herzen. Und im Gebet empfängt Nehemia hier oder empfängt man eine Vision. Und zwar die Vision Gottes. Und viele im Reich Gottes jetzt gibt es Visions- oder Berufungsseminare. Und jeder drängt da, das ist meine Vision, das ist meine Vision, das ist meine Vision. Und da folge ich nach. Ist durchaus richtig, dass man eine Vision nachjagt. Die Frage ist nur, ist diese Vision vom Herrn? Oder sind es die eigenen Träume und die eigenen Gedanken, denen man nachgeht? Einer Vision nachfolgen ist richtig, denn ohne eine Vision, ohne eine Sichtweise, ohne dass du ein Ziel vor Augen hast, verwildert ein Volk. Sprüche 29, 18. Es wird zügellos. Es läuft über die Trümmer seines Lebens. Dadam, dadam, zum Gottesdienst. Dann wieder dadam, dadam, über die Trümmer wieder raus ins eigene Zuhause. Und das Segen fließt nicht. Und dann, wenn du mal zum Herrn kommst, vor ihm stehst, vor dem Schöpfer aller Dinge, und er fragt, ich habe eine Vision für dich gehabt. Ich habe 72 Jahre gewartet. Aber du warst derjenige, der meine Vision empfangen sollte und dann entsprechend umsetzen. Wo warst du gewesen? Warum haben dich die Trümmer meines Hauses, meiner Stadt, die Tore der Autorität, die niedergerissen sind, warum hat dich das nicht interessiert? So, preis dem Herrn von Nehemia, zurück zu ihm. Und er hat das im Gebet, hat er vor Gott das Ganze bewegt. Das heißt, diese Vision empfängst du vom Herzen Gottes, weil es seine Vision ist. Und die empfängst du durch Gebet, durch Gemeinschaft mit dem Allerhöchsten. Weil Gott braucht auf der Erde Menschen, die seinen Willen tun, die seine Herzensvision umsetzen. Das heißt, Gott kam nur einmal in Christus und Christus ging wieder zurück nach 33,5 Jahren. So, dann sandte er den Heiligen Geist und der Heilige Geist braucht auf dieser Erde Menschen, die genauso wie Nehemia diese Vision Gottes, die er empfindet für sein Volk, für diese Erde, empfangen, im Gebet bewegen. Schritt Nummer 1. Jetzt kommen wir mal zu uns. Vor reichlich 500 Jahren gab es ja eine Reformation in Deutschland. Das war ein gravierender Wandel, der sich ausgewirkt hat auf alle Erdteile. Amen. Und Gott hat einen Mann gefunden, und das war Martin Luther. Und er war, ich will nicht so viel über Martin Luther jetzt reden, aber das war dieser Mann, und er war bewegt in seinem Herzen. Und was ihn umhergetrieben hat, war dieser verzweifelte Ruf, wie bekomme ich einen gerechten Stand vor dem allmächtigen Gott? Weil die ganzen Rituale der katholischen Kirche, diese ganze Heiligenanbetung, Papstverehrung, dann, wenn die Seele, wenn das Geld in den Kasten springt, die Seele in den Himmel, wenn das Geld in den Kasten klingt, die Seele in den Himmel springt, so wurden die Leute ausgebeutet, damit sie den Petersdom bauen konnten und dann für die Verstorbenen noch Gebete, dass sie aus dem Fegefeuer dann entlassen werden und so weiter. Das war ein reines Geschäftsunternehmen, die katholische Kirche, und wenig Glauben. So, dann die Marienanbetung und all diese Rituale, ne? Zehnmal Vater unser beten, aber das ganze Zeugs. Luther hat das alles gemacht, da war er Mensch. Na, da hat er nichts anderes gemacht als wie sowas. So, aber er hat in seinem Herzen keine Heilsgewissheit, er hat keinen Frieden mit Gott und das hat ihn umhergetrieben. Er hat gesagt, ich habe mich schon abgesondert, ich habe nicht geheiratet und ich habe mit diesem Menschenkult übergezogen und ich mache alle Rituale hier mit, aber ich habe keine Heilsgewissheit. Und dann gab es die Offenbarung, errettet aus Gnade durch Glauben, Epheser 2. Das schlug bei ihm ein wie eine Bombe. Und das war eine göttliche Offenbarung. Das heißt, er hatte eine innere Not und er sah diese Not in der gesamten Christenheit, diese gequälten Menschen, von diesem religiösen System geplagt und gequält und dann noch das Geld rausgezogen. Und keiner hatte Frieden mit Gott. Er sah diese Not und Gott antwortete und er gab ihm die Offenbarung. Er rettet aus Gnade durch Glauben. So. Und daraus startet dann die Reformation. 100 Jahre vorher, Jan Hus wurde auf dem Scheiterhaufen verbrannt, der ähnliche Dinge erkannt hat. Luther hat es überlebt. Übrigens hat es Jan Hus, hat es vor seinem Tod auf dem Scheiterhaufen, hat er das prophezeit. Hus heißt ja zu Deutsch ganz. Ja? Und er hat gesagt, ihr verbrennt heute eine Gans, aber in 100 Jahren wird ein Schwan kommen. Und er wird das vollbringen, was ich jetzt nicht mehr tun kann. So, also Hus wurde dann verbrannt, Jan Hus, und 100 Jahre später kam Martin Luther als der Schwan und er hat es dann durchgezogen. Amen. Wie gesagt, und daraus sind dann die 5 Grundlagen, die Solas der Reformation entstanden. Aus jeder evangelische Christ müsste eigentlich wissen, bei der Straßenevangelisation hat mal so ein evangelischer Christ also ganz stolz berichtet, wie viel Pfarrer er schon erlebt hat und alles und dies, das und jenes. Ich sagte, ja, mir, und was wir so glauben, ich sagte, wir stehen auf der Grundlage der 5 Sola der Reformation als Gemeinde. Was ist denn das? Ich sagte, Sie sind evangelischer Christ und Sie reden so groß theologisch. Ich sagte, müsst ihr zumindest die 5 Solas wissen Ihrer Kirche. War peinlich für ihn, aber wir stehen auf der Grundlage der 5 Solas der Reformation. Das erste ist allein durch Gnade. Aus Gnade, allein durch Glauben, allein das Wort, allein Jesus Christus und allein Gott die Ehre. Ich sage es mal deutsch, weil Lateinisch versteht es kaum jemand. Also Sola Scriptura, allein das Wort und so weiter. Sola Gratia, Sola Fidele, allein der Glaube. So, wir als Gemeinde stehen auf diesen Grundlagen, weil die Reformation war von Gott und diese 5 Grundlagen waren von Gott gegeben. Weil allein Jesus Christus, da hat Maria keinen Platz mehr, weil das ist die Himmelskönigin, ein ranghoher Dämon. Also es hat in der Gemeinde nichts zu suchen. Auch die Anbetung der Heiligen nicht, sondern allein Jesus Christus. Amen. Und allein das Wort Gottes und nicht diese ganzen zusätzlichen Formulierungen des Papstes in der katholischen Kirche, die gleichgestellt wurden mit dem Wort Gottes. Das gibt es nicht mehr. Sondern das Wort Gottes hat die einzige Autorität. Und allein durch den Glauben und nicht durch Werke. Und allein Gott die Ehre und keine Menschen. So, das ist richtig gut und das sollten wir uns noch mal neu verinnerlichen, wenn wir über diese Grundmauern sprechen, die Gott wieder aufgebaut hat bei Martin Luther. Denn das war in Trümmern zu der Zeit. Man hat Gott irgendwie gedient, man hat Gott gesucht, man hat Gott angebetet, aber man ist damals genauso über den Trümmerhaufen, was die katholische Kirche aufgerichtet hat, drüber gelaufen und wieder raus. Das heißt, die Grundwahrheiten des Wortes Gottes lagen in Trümmern. Und Luther hat angefangen, diese Dinge wieder aufzubauen. Aber leider aus verschiedenen Gründen, auf die ich jetzt nicht eingehen will, ist er nach wenigen Schritten stecken geblieben. Und ist bei manchen Sachen sogar einen Schritt rückwärts, wieder in das alte System. Und heute von diesen 5 Solas der Reformation findest du in der Landeskirche maximal noch allein durch die Gnade. Oder aus Gnade. Alles andere liegt teilweise in Trümmern. So, und Luther ist da zurückgegangen aus verschiedenen Gründen, zum Beispiel was die Wiedergeburt betrifft, um ins Reich Gottes zu kommen. Das ist ein ganz wichtiger Grundbaustein, um in dieser Stadt zu wohnen. Hat sich das dann so verändert, dass er auf dem Druck von der Regierung von außen her in dasselbe System wieder zurückgefallen ist wie die katholische Kirche und gesagt, durch die Säuglingstaufe wird ein Mensch von neuem geboren. Also die Säuglingstauf-Wiedergeburtslehre. Das ist ein straffdämonisches Element und Luther hat das wieder zurückgenommen. Er hat das, was er aufgebaut hatte, allein durch den Glauben, aus Gnade, Glauben, wie kann ein Säugling glauben, wieder abgerissen. Es wurde alles wieder zu Trümmern gemacht, was man zu seiner Zeit erst selber aufgebaut hat. Und so gibt es Scharen von Menschen, die sich, Millionen von Menschen weltweit, auch in unserem Land, die sich als wiedergeboren betrachten, aber es nicht sind. Weil bei Luther damals das Ähnliche, diese geistlichen Mächte aufgestanden sind, die bei Nehemia aufgestanden sind. Dieser Widerstand. Und Luther hat sich dem gebeugt. Leider. Und am Ende seines Lebens hat er gesagt, ich würde diesen großen Haufen, das ist seine Sprache, ne? Das sind tatsächlich Zitate von ihm, ich würde diesen großen Haufen in der evangelischen Kirche von Ungläubigen dem Papst wieder zurückgeben. Und ich würde mit den 10% weitermachen, die tatsächlich von Neuem geboren sind. Also das war damals so und heute ist der Prozentsatz auf jeden Fall nicht höher, dass in seiner evangelischen Kirche zu Luthers Lebzeiten noch 10% tatsächlich wiedergeboren worden und gläubig waren und ein Leben der Nachfolge Jesu Christi geführt haben. Die anderen 90%, die hatten den Namen, dass sie lebten, aber sie waren tot. Sie übten eine Religion aus, weil Luther den ganzen Ablauf, dieses ganze System auch nicht verändert hat. Und er sagte wirklich am Ende seines Lebens, ich würde mit diesen 10% weitermachen. Ich würde mich mit ihnen in den Häusern treffen. Und ich würde aus ihnen Jünger machen, die wieder andere zu Jüngern machen. Er hat erkannt, das, was Gott ihm gegeben hat, eigentlich, was er am Ende seines Lebens hat erkannt, das hätte ich müssen eigentlich aufbauen in meinem Leben. Aber ich habe diesem Druck nachgegeben, diesem Widerstand. Und ich habe das, was ich empfangen habe, wieder eingerissen. Und als Resultat 90%, die sich wiedergeboren betrachtet haben. Und eigentlich gehen die in die Hölle, alle zusammen. Religion bringt mehr Menschen in die Hölle, als wie alles andere zusammen. Ist das Lieblingsspielzeug des Teufels. Und so kam die Vermischung rein. So, und dann kamen zu seiner Zeit kamen andere Gott, wie diese Täuferbewegung und andere, die diese Grundwahrheiten des Wortes Gottes, teilweise waren das Schüler der Reformation, der Reformatoren, die gesagt haben, hier steht's im Wort Gottes, wir müssen das angehen, das muss verändert werden, wir können nicht so weitergehen wie dieses alte System. Wir müssen einen Schritt nach vorn gehen und die Kinder der Reformation wurden zum Großteil von den Reformatoren mit Hilfe des Staates umgebracht. Die Frauen ersäuft und die Kinder und die Männer verbrannt. Durch die Hand der Reformation tötete ihre eigenen Kinder. Und dieses Erbe haben wir in Deutschland, ihr Lieben. Es ist schon einiges passiert an Aufarbeitung und Versöhnung, aber das ist das Erbe der Reformation. Das heißt, das, was aufgebaut wurde, um nochmal zurückzukommen zu Nehemia, diese Grundbausteine, die wurden wieder runtergerissen und es lag seitdem alles brach. Und dann gab es über die letzten 500 Jahre immer mal Versuche von Menschen, die bestimmte Bausteine wieder aufgerichtet haben. Gerade der Pietismus hat die persönliche Bekehrung wieder neu belebt. Es waren auch die Pietisten, die Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts sich sonntagabends getroffen haben, zur Stunde, und zu Gott gebetet haben, die den Predigtext nochmal durchgegangen sind. Ihr Lieben, ich habe schon zum letzten Hauskreisleitertreffen gesagt, es ist wichtig, im Hauskreis das Wort Gottes wieder wohnen zu lassen und die letzte Predigt nochmal durchzunehmen, um das zu vertiefen. Das haben die damals gemacht. Daraus ist ja die Stunde dann entstanden, die Gemeinschaftsstunde. Da haben sie sich abends getroffen, den Predigtext durchgenommen und sie haben um das Feuer des Heiligen Geistes gefleht, weil zu der Zeit brannte das Feuer des Heiligen Geistes in Wales und in der Azusa Street in Amerika. Das waren diejenigen, die die Erweckung nach Deutschland holen wollten. Kann sich heute keiner mehr vorstellen, aber das waren die. Das war dieser lebendige Überrest innerhalb der evangelischen Kirche, die zur damaligen Zeit sehr stark auch von Freimaurerei infiltriert worden ist. Durch die evangelische Allianz ist eigentlich aus dem Freimaurerischen heraus entstanden. Damals gab es, nochmal zurück, was in unserem Land passiert ist, dass wir mal ein bisschen wissen, auf welcher Grundlage wir stehen. Die evangelische Allianz, der Ursprung liegt die erste Versammlung war in London. Dort ging das los mit Allianz. Und das war im Freimaurertempel. Und zwar nicht im öffentlichen, sondern im Geheimen. Die hatten zwei solche Freimaurertempel in London. Einen, wo man sich öffentlich trifft, wo andere zukommen können, und einen, wo die Geheimdinge ablaufen. Und in diesem Geheim wurde damals die Allianz gegründet, also für den englischen Raum. Und prophezeit hat es 100 Jahre vorher ein Freimaurer. Aber, und dann haben die Deutschen gesagt, wir brauchen das genauso. Unsere Gründungsversammlung in Potsdam, der Evangelischen Allianz, wurden viele namhafte Pfarrer eingeladen und geistliche Leiter. Und es gibt wirklich Zeugnisse von, das waren alles mutige Männer, die ähnlich wie Nehemia das Herz Gottes hatten, die Vision Gottes für seine Gemeinde. Und als diese Männer Gottes, ein heiliger Überrest, den hat es immer gegeben, als die damals zu dieser Gründungsveranstaltung in Potsdam zur Evangelischen Allianz geladen waren, reinkamen, den großen runden Tisch sahen und dann gesehen haben, wer dort saß, dass das eine ganze Mai, dass schon Pfarrer dabei waren, aber eine große Anzahl von Freimaurern, die sie kannten, und auch viele Pfarrer, die Freimaurer waren, wenig Gläubige, sind aus Protest eine Handvoll dieser Pfarrer rausgegangen aus dieser Versammlung. Die haben gesagt, wir verbünden uns nicht mit Freimaurerei, auch wenn das Evangelische Allianz heißt, wenn das gute Ziel hat, alles eins, wir sind eins und so weiter. Hier machen wir nicht mit. Die waren dann nicht mal so gut angesehen. Das war lange vor Hitler. Der Zeit von Hitler, ich habe jetzt von einem messianischen Freund, da hat man ein Buch empfohlen, habe ich mal angefangen, werde schon Urlaub mal weiter durchnehmen, ist Englisch alles, aber ist gut. Und der hat das mal, die Zeit von Hitler und den Aufstieg von Hitler, dann die Kirche da und wie die Hakenkreuze da an den Kirchen hinken und das Kreuz ersetzt haben, wie es dazu gekommen ist. Und das verglichen mit dem Aufstieg des antichristlichen Reiches, vor dem wir stehen, diese ganzen Parallelen. Und er hat, ich habe endlich mal bei diesem, das ist ein Pastor aus den USA, der das geschrieben hat, bei diesem habe ich endlich mal eine Zahl gefunden. Er hat gut recherchiert und er hat gesagt, damals im Dritten Reich, wo das losging mit Ersetzen des Kreuzes durch die Swastika, durch das Hakenkreuz in den Kirchen, die Verfolgung der Juden, wo das anfing, gab es aus evangelisch und katholischer Kirche, gab es Pfarrer und Priester und geistliche Leiter, die dagegen aufgestanden sind, gegen dieses System. Und das sind mutige Helden. Es gab auch dort einen heiligen Überrest. Es gab nicht nur Bonhoeffer und Ludwig Schneider, sondern er sagt, es gab 700 700 geistliche Leiter, die dagegen aufgestanden sind, die das nicht mitgebrochen haben. Ihr Lieben, die sind jetzt in der Wolke der Zeugen. Die haben das mit ihrem Leben bezahlt im Konzentrationslager. Aber die waren, die haben gesagt, mit mir nicht. Ich mache ja nicht mit. Es ist gegen meinen Gott. Es ist gegen das Wort Gottes. Und die haben einen Ausdruck geprägt, der mich sehr berührt hat. Und die haben gesagt, es kommt nicht darauf an, wie lange man lebt auf dieser Erde. Es kommt darauf an, ob man den Glauben bewahrt bis zum Schluss. Weil wir wechseln alle in die Ewigkeit rüber. Und was nützt es, wenn du dich durchgeschlängelt hast, damals durch das Dritte Reich, alles irgendwo mitgemacht hast und dich versündigt hast, und vielleicht 90 Jahre alt geworden bist und kommst beim Herrn an. Und er sagt, mein Lieber, meine Vision für mein Volk in dieser schwierigen Zeit, ich habe dich in diese Zeit gesetzt. Ich wusste, dass Hitler aufsteht. Das wurde übrigens in der Azusa Street wurde das prophezeit. Und bei Maria Woodward Edder in den Erweckungsveranstaltungen kam, ich habe das Buch alles von ihr gelesen, und da kamen Prophetien von einem Mann, der aufsteht in Europa und da diesen Weltkrieg entzettelt. Also nach dem Ersten Weltkrieg, dass nochmal einer aufsteht. So, Gott wusste das und er hat seine Leute positioniert. Aber nur 700 waren mutig und haben auf dem Wort Gottes gestanden, wie die Freunde von Daniel. Wie gesagt, es kommt nicht darauf an, wie lange man auf dieser Erde lebt. Es kommt nur darauf an, dass man den Glauben bis zum Schluss bewahrt und auf der Wahrheit steht. Amen. Aber ich bin total begeistert, dass es 700 waren. Dass es so viele im Verhältnis waren, was man bisher gehört hat. Das sollte uns ermutigen, im Glauben festzubleiben, weil Gott ehrt es so sehr. So, jetzt näher mir. Das heißt, es braucht Dinge, die jetzt in dieser Zeit im Volk Gottes wieder neu gebaut werden müssen. Was die Reformation teilweise selber eingerissen hat und was seitdem in Trümmern liegt. Es braucht diesen Schutzraum, es braucht diese Mauer, es braucht diese Häuser, wo Menschen wohnen. Es braucht nicht nur den Gottesdienst, es braucht nicht nur dieses Gott dienen, sondern es braucht noch weit mehr dazu. Amen. Es braucht nicht nur die persönliche Bekehrung, sondern es braucht eine lebendige Gemeinde, so wie es das Wort Gottes beschreibt. Und lasst uns diese Vision verfolgen. Es ist seine Vision, weil er ist das Haupt und der Baumeister seiner Gemeinde. Amen. Lasst uns schauen, wo liegen die Dinge in Trümmern und lasst uns gemeinsam dran bauen. So, der erste Schritt bei Nehemia war, er war berührt im Herzen Gottes und er hat es im Gebet empfangen, diese Vision Gottes. Dann geht es im Kapitel 2, Vers 3 und bis 5 geht es weiter. Dann ging er zum König und dann sah er sehr traurig aus. Und das bedeutet, wenn man traurig vor einem König erscheint, kann das auch eine Strafe, Gefängnis und so weiter bedeuten, weil muss man mal fröhlich sein. Aber der König war gnädig und hat gesagt, warum siehst du so traurig aus? Und da sagt Nehemia zu ihm, warum sollte ich nicht traurig sein, da doch die Stadt, wo die Grabstätte meiner Väter ist, in Trümmern liegt und ihre Tore vom Feuer verbrannt sind? Da sprach der König zu mir, was erbittest du denn? Da erflehte ich zu dem Gott des Himmels, also erbete im Geist, im Inneren. Und dann sagte ich zum König, wenn es dem König gefällt und wenn dein Knecht wohlgefällig vor dir ist, so sende mich nach Juda zu der Stadt, wo meine Väter begraben liegen, damit ich sie wieder aufbaue. Das heißt, die Vision im Herzen empfangen ist das eine. Und der nächste Schritt ist, mit dem Empfangenen im Gebet erste Schritte zu gehen. Er ging zum König und durch Gebet erbat er sich, dass er zurückgehen kann und dass er dort anfängt, diese Mauern aufzubauen. Wie gesagt, er hatte das im Herzen zu gehen, er hatte es im Herzen zu bauen, aber er war alleine. Er hatte niemanden, der mit ihm diese Vision trug, er hatte keine Finanzen und er hatte niemanden, der gesagt hat, ja, ich habe das genauso im Herz. So, und er ist da zum König gegangen, hat sich im Urlaub gebeten. So. Und der König hat ihm dann noch Geld mitgegeben und ein Baumaterial sollte ihm dort unten gegeben werden, hat Briefe mitgegeben an die Fürstenmeister und Statthalter dort in Judäa. Und dann steht hier im Vers 8 im letzten Teil, der König gab sie mir, weil die gute Hand meines Gottes über mir war. Na? Gott hat in Nehemia gefunden, endlich einer nach 70 Jahren, der sich Gedanken macht über die Tore und die Mauern, der eine Vision empfangen hat, wie es aussehen soll und der sich auf dem Weg macht. Er hatte diese Vision schon bildhaft vor sich von der wiederhergestellten Stadt. Er ging Schritte und der König durch die Gnade Gottes hat ihm die nötigen Mittel zur Verfügung gestellt und hier steht, die Hand Gottes war über ihm. Und in dem Moment könnte alles so schön weitergehen. In dem Moment setzte der Widerstand an. Und Nehemia erlebte 5-mal extremen Widerstand von geistlichen Mächten, die durch Menschen wirken. Sobald sich jemand auf den Weg macht, sobald jemand diese Vision Gottes empfängt und dann auch praktisch umsetzt, dann gibt es Bewegung in der geistlichen Welt. Weil Satan hat es so gefallen, dass die Mauern und die Trümmer Jerusalems über 70 Jahre in Trümmern liegen. Das war sein Ziel. Ja, nie wieder aufbauen. Auch in Deutschland hat Satan sich so gefreut, dass nach 500 Jahren das immer noch so weiterläuft. Dass das, was die Reformation verpasst hat, wo sie stecken geblieben ist, dass da kaum jemand gesagt hat, wir bauen das wieder auf, was seit Vorzeiten zerstört worden ist. Satan war so erfreut über die Berliner Erklärung, wo die ganze deutsche Christenheit, 36 geistliche Leiter in Deutschland, führende Leiter, den Heiligen Geist ausgeladen haben. Es gab eine Party in der Hölle. Denn es gibt im Geistlichen kein Vakuum. Entweder Licht oder Finsternis, entweder Gottes Geist oder ein anderer Geist. So, und wenn der Geist Gottes aus Deutschland ausgeladen wurde, kam ein dämonischer Geist. In Pfingstgemeinden gab es damals Prophetien von braunen Fröschen, die kommen. Frösche stehen immer für dämonische Geister. Steht auch in der Offenbarung 17, ne? Diese drei Frösche, die am Ende der Zeit ausgehen. Also dass braune Frösche das deutsche Land bevölkern und ihre Macht übernehmen. Dieses Vakuum wurde von diesen Mächten gefüllt und teilweise bis heute. Dort, wo der Heilige Geist ausgeladen wurde und ausgeladen wird, hat immer ein anderer Geist Zugang. Und in christlichen Kreisen ist es der religiöse Geist. Entweder der Heilige Geist ist in einem Christen oder der religiöse Geist oder eine Vermischung. Entweder der Heilige Geist ist in einer Gemeinde oder ein religiöser Geist. Es gibt dort kein Vakuum oder eine Vermischung. Ein religiöser Geist lebt ohne Beziehung zum Herrn. Er tut seine Rituale. Er kann sogar Bibel lesen, er kann beten, er kann auch mal ein Lied singen. Zum Gottesdienst gehen. Aber er lebt ohne Beziehung. Er tut das aus einem Pflichtgefühl, nicht aus Liebe, aus Beziehung. Es gibt noch mehr andere Wesensmerkmale. Aber der Geist Gottes führt dich immer zuerst in die Beziehung zum Vater und zum Jesus und zum Heiligen Geist, zu sich selbst. Und aus dieser Beziehung heraus bist du voller Liebe und berührt vom Herrn, dass du nichts anderes willst, wie Bibel lesen, beten und anbeten. Amen. Es muss jemand von Neuem geboren sein, um in das Reich Gottes zu kommen. Es muss jemand von Neuem geboren sein, um das Reich Gottes zu sehen. Und was siehst du im Reich Gottes? Den Vater und Jesus auf dem Heiligen Berg Zion. Und du bist so überwältigt von ihm, dass du so einen Hunger hast nach ihm, seinem Wort, seinem Geist. Erleben, und das muss brennen in unserem Herzen. Erleben, wenn das in unserem Herzen nicht brennt, dann muss man schauen, wo sind die Trümmer in unserem Leben? Was ist wieder eingerissen? Was ist von anderen Dingen ausgefüllt? Dass wir in einem religiösen Muster, wenn du im religiösen Geist gehst, die Gefahr besteht immer. Bei den Galatern war es so. Paulus warnt die Galater und sagt zu ihnen, im Geist habt ihr begonnen, jetzt wollt ihr im Fleisch weitermachen. Im Geist habt ihr begonnen und durch den menschlichen Verstand macht ihr weiter. Durch Halten von mosaischen Gesetzesvorschriften. Da seid ihr von Christus abgewichen. Es geht aus der Beziehung und das Wichtigste ist im neuen Bund der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Das sind Grundsätze, die Paulus immer wieder gepredigt hat. Und er hält es den Galatern vor. Wer hat euch verzaubert, sagt er in Galater 3. Wer hat euch verhext, dass ihr der Wahrheit nicht gehorcht? Das heißt, der religiöse Geist durch Isabel, er verhext und verzaubert die Christen. Er verschleiert sie, dass sie die Wahrheit nicht erkennen. Diese herrliche Beziehung, die Jesus uns erkauft hat. Das ist nicht mehr um Einhaltung gewisser Dinge geht und dann führe ich ganz schnell meinen Alltag. Dann gehe ich zurück, was mich wirklich ausfüllt. Und das andere ist Pflichterfüllung. Ihr Lieben, wenn das so ist, dann hast du ein Problem mit dem religiösen Geist. Da musst du die Trümmer wieder aufbauen lassen. In der Beziehung zu ihm. Wiedergeboren. Leben des Christus. Zurück zu ihm. Wie bei Nehemia. Gebet ist etwas, wo du Gemeinschaft hast mit Gott. Keine fromme Pflichtübung, sondern das lebt in dir, die Kommunikation mit dem Allmächtigen. Die Anbetung fließt aus dir heraus und du suchst sein Wort. einfach weil du ihn liebst. Daniel hatte das im Lobpreis, den Vers, und der steht im 1. Korinther 1. Vers 9. Gott ist treu, durch den ihr berufen seid zur Gemeinschaft mit seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn. Was du hattest vorhin, das 1. Korinther 1, Vers 9. So, und dazu sind wir berufen, zu dieser Gemeinschaft. Wiedergeboren in eine Familie Gottes. Amen. Und der Glaube, der durch die Liebe tätig wird, darum geht es. Der Glaube, der durch die Liebe tätig wird. Gott suchen, was durch die Liebe tätig wird. Das Gebet, was durch die Liebe tätig wird. Das Wort Gottes studieren, was durch die Liebe tätig wird. Die Liebe ist die Motivation. Wenn das, nochmal zurück, wenn das nicht in unseren Herzen brennt, dann ist ein Teil von uns abgestorben, nämlich der Geist. Ein Teil unseres Geistes wie abgestorben. Weil das Leben des Christus ist stärker wie das Leben des Menschen. Und wenn der Christus in uns lebt, sein Leben, dann ist es stärker wie unser Fleisch. Geben wir dem Leben des Christus nach, dann wird der Glaube durch die Liebe tätig. Ersticken wir den Geist in uns durch unser Fleisch, durch unsere eigenen Dinge, durch unser eigenes, was uns, dann lässt es nach und der Geist, ich will nicht sagen, er stirbt, sondern er schläft. Und dann wird dein Christenleben schwer. Ich kenne all solche Zeiten, ich kenne das, ich kenne das. Das kennt jeder Christ. Und du musst das brennen kennen, dass du wieder dort zurück willst. Wenn ich das nicht merke, dass in mir das brennt, im Geist, wenn ich da nicht berührt bin, dann fehlt mir was. Dann ist mein Alter, auch alles, was ich lebe, ist nicht die Erfüllung. Wir sind, persönlich sind wir gesegnet, auch familiär und alles. Wir haben keine Not und es geht's gut und wir sind gesegnet. Aber das macht mich alles nicht so glücklich in dem Sinne. Das Einzige, was mich erfüllt, ist die Gegenwart Gottes, weil das alles ausfüllt. Und wenn das in mir brennt, hat das immer eine Auswirkung auf mein Umfeld, auf die Familie, auf die Ehe, auf die Arbeit und den Dienst sowieso. Ich kann mir das überhaupt nicht vorstellen, ein geistlicher Leiter zu sein, ohne dieses Brennen. Wie willst du den Menschen dienen? Du ziehst dir das Letzte aus deinem Verstand. Und dort gehst du irgendwo, suchst du irgendwo irgendwelche Seminare und irgendwelche Bücher lesen und das gibst du den Leuten weiter. Es hat aber kein Leben in sich. Das Leben des Christus ist stärker wie dein Fleisch. Lebt im Geist, so wird die Lüste des Fleisches nicht erfüllen. Amen. Leben dieses Drängen in mir, das hat mich seit der Geistestaufe, hat's mich entzündet. Anfang 20 war ich da. Da gab es einen richtigen Durchbruch in meinem Leben. Ich war danach, langsam wurde ich verändert vom Heiligen Geist bis zum heutigen Tag. Er ist noch nicht fertig mit mir. Aber da fing das an, diese Veränderung. Und dieses Brennen. Ich hatte so ein Brennen, so ein Hunger nach Anbetung. Warum habe ich die Geistestaufe gesucht? Weil im Wort Gottes steht, 1. Thessalonicher 5, 17 bis 18 steht, freut dich alle Zeit, betet alle Zeit und seid dankbar. Ich hatte weder das eine noch das andere noch das dritte. So, und ich habe angefangen, dort den Herrn zu danken mit meinem Verstand. Danke, Herr, und dann Lobpreislieder zu singen. Und ich war bei Zeiten am Ende. Also zu aller Zeit hat es überhaupt nicht gereicht. Nach ein paar Minuten war ich dort durch. Ich sagte, Herr, wie sollte das jetzt gehen? Und dann kam man in Kontakt. Das war damals alles noch frisch. Es war 1988. 87, mal im einen Jahr gerungen nach der Geistestaufe. Aber ich wollte den Herrn anbeten, alle Zeit. Ich hatte den Hunger nach Anbetung. Ihn zu loben. Und das hat er mir gegeben. Ich habe so eine Erfüllung mit ihm erlebt an dem Tag der Geistestaufe. Es kam es wie aus die Ausgießung des Geistes, wie eine Mischung von Liebe, von Freude und Frieden. Kam in mich rein und aus mir gleich im Moment wieder raus. Konnte ich in Sprachen beten. Von da an. So, das heißt, dem Hungrigen schenkt der Herr. seine guten Gaben. Bei uns hat es lange gedauert, über ein Jahr. Heute geht es bei den meisten viel schneller. Aber damals war das alles neu. Und dann konnte ich Gott anbeten. Ich hatte so einen Hunger nach Anbeten. Vor allem die Lieder, das ist bis heute noch mein Lieblingslied. Jesus, heilig und gesalbt. Jesus, heilig und gesalbt bist du. Oder deine Liebe ist süßer wie Honig und so. Diese Lieder habe ich damals immer gesungen und singe ich manchmal jetzt noch. Diese direkte Anbetung zu Jesus, das ist jetzt noch, was mich total berührt. Immer noch. Das sind für mich keine alten Lieder, sondern die brennen immer noch. So. Und das was ich so sehr liebe. Amen. Den Herrn anzubeten. Ich habe das jetzt zum Geburtstag von Matteo, war ich total berührt. Der kleine Karl, ne, zu seinem zweiten Geburtstag. Ich saß auf dem Sofa, wir hatten mit den anderen Spieler gemacht, einen anderen Enkel, und dann kam er aus seinem Kinderzimmer, hatte hier so eine Mini-Kindergitarre in der Hand vom Jonas, kniete sich auf den Teppich, schrummelte auf der Gitarre rum, guckt zu mir rüber und sagt, bete an, bete an, bete an. Und hier sein Lächeln. Das hat mich so berührt. Zu seinem Geburtstag setze ich hin. Und das ist, was er mit seinen 2 Jahren an Worten rauskriegt. Bete an. Halleluja. War so berührt, ne? Aus dem Mund von Kindern und Zeuglichen hast du eine Macht zugerichtet. Hat Jesus schon gesagt. Und dann haben die Pharisäer, der religiöse Geist, die Pharisäer haben Jesus zurechtgewiesen im Tempel, haben gesagt, hey, die Kinder, die schreien hier, Sohn Davids, sorg mal dafür, dass die den Lautstärkebild zurückdrehen und nicht so rumspringen hier am Tempel. Das ist ein heiliger Ort. Und Jesus sagt, nee, wenn diese schweigen, wird die Steine schreien. Amen. Und da kann man viel lernen von den Kindern. Amen. Anbetung und das Leben des Geistes, der Heilige Geist generell, ist etwas, was seit der Reformation verschüttet war. Luther hat das Prophetische ausgeklammert. Es war für ihn eine Konkurrenz. Es hätte so gut harmoniert, Luther als das Apostolische mit den Propheten. Das hätte eine gewaltige geistliche Explosion im Land gebracht. Aber weil er das Prophetische ausgeklammert hat, als Schwärmertum und so weiter, hat die verurteilt und so weiter, hat das Prophetische seitdem in Deutschland einen schweren Stand. Hör schon mal rein, Prophet, ne? Wenn du immer von Propheten hörst, Amerika oder sonst wo, ne? Südafrika, François kommt ja bald. Aber mal so einen echten, richtigen Propheten in Deutschland, der eine klare Stimme hat, der auch mal zur Regierung spricht, so spricht der Herr. Amen. Da muss was aufgebaut werden. Der fünffältige Dienst, das apostolische, prophetische, die Lehre, das Hirtenmäßige, das erste Hirtenmäßige und das evangelistische. Hirten, wo gibt es noch wahre Hirten? Wo lernt ein geistlicher Leiter, wie man Kranke heilt, innere Heilung mit Leuten betet, Blutsehnen reinigt und Dämonen austreibt? Wo lernst du das noch? Das ist einmal eins, sonst kannst du gar nicht die Leute losgelassen werden. Ein paar nette Worte sagen ist noch lange nichts. Das maximal, wenn es gesalbt ist, ist eine Predigt 50% vom Dienst. Mehr nicht. Weil du musst sorgen, dass das umgesetzt wird. Und dass diese Belastung in den Menschen, dass die freigesetzt waren. Und dass die göttlichen Prinzipien in ihrem Leben durchgezogen werden. Und sie ansprichst und ermahnst, wenn es mal neben der Spur läuft. Und ermutigst und aufpasst. Das muss wiederhergestellt werden. Wie viele Gebundene, wie viele Dämonisierte sitzen in den Gemeinden? Auch in charismatischen Gemeinden. Wie viel ist da wieder eingerissen worden in großen charismatischen Gemeinden, wo wir wohnen? Zu Befreiungsseminaren, um von solchen Leuten zu lernen. Wo die Belasteten sonst wohin gehen. Wie ein Willi die Tür einrennen. weil das in den Gemeinden nicht mehr gemacht wird. Aber große Mitgliederzahlen. Was bringt das? Du musst als Leiter vor dem Herrn Rechenschaft geben für jede Seele. Der Hebräerbrief. Das ist eine extrem harte Belastung. Also manchmal, ich mache das nur, weil der Herr mir den Ruf gegeben hat. Weil das ist eine extreme Herausforderung und Verantwortung, wo du mal gerade stehen musst vor ihm. Ich habe mit Ende 20, Anfang 30 die Entscheidung getroffen für mein Leben. Damals habe ich noch gesprochen, wir hatten schon einen Hauskreis, wir haben schon Menschen gedient, die waren alle etleppe oder mehr älter wie ich. Die kamen zu uns und plötzlich wurden wir konfrontiert. Wir mussten für sie beten, für Depressionen und Kranken, alles. Wir haben gelernt hier und da und dort. So, da hat uns schon dort mit Menschen zusammengeführt, Dinge rein. Aber ich wollte das nicht unbedingt, ich wollte auch mein eigenes. Ich wollte einen Bauernhof mit Pferden. Ich wollte meine Freiheit. Auf Arbeit gehen, dann mein Zeugs auf dem Bauernhof machen. Und dann natürlich mal zum Gottesdienst gehen und Gebet und Hauskreis schon. Aber ich wollte auch mein eigenes. Und ich habe gerungen in langen Zeitraum, wo der Herr sagt, was willst du? Du musst dich entscheiden. Weil damals waren wir auf Suche eines Hauses. Und alle Häuser, die wir außerhalb von Juba angeguckt haben, hat sich alles zerschlagen. Ich habe lang gebraucht, um meine Träume zu beerdigen. Und der Herr hat es mir vor, ich hätte können auch anders entscheiden. Der Herr zwingt niemanden zum Dienst. Er hat gesagt, was willst du? Willst du deinen Bauernhof mit den Pferden? Da hast du deine Freiheit. Oder folgst du meinem Dienst? Und nach langem Ringen habe ich mich dafür entschieden. Amen. Es ist mir, das muss ich auch zugeben, mir leicht gefallen. Aber im Nachhinein, jetzt, wo man dann jetzt etwas älter geworden ist und zurückschaut, habe ich gemerkt, das war die richtige Entscheidung. Da hat mich oft vor solche Punkte geführt und ich konnte mich entscheiden. Und dank dem Heiligen Geist, der da immer sagt, ja, das ist der Weg. Amen. Der Herr wollte was aufbauen. Er wollte die Anbetung aufbauen in dieser Stadt. Der Herr wollte das Geistliche aufbauen. Er wollte eine Gemeinde, die in Geist getauft ist. Eine Gemeinde, die in Sprachen anbetet. Auch wenn sie ringt, im Geist durchzukommen. Aber alleine schon, dass wir in Sprachen singen und im Geist hier anbeten, das ist das, was der Herr auf dem Herzen hat. Denn Johannes 4 steht geschrieben, 23, 24, Gottes Geist. Und er sucht die, ihn anbeten im Geist in der Wahrheit. Und die wahren Anbeter werden ihn im Geist in der Wahrheit anbeten. Amen. Gott hat es gesucht. Ich hatte ein Verlangen nach Anbetung. Und Gott hat es geschenkt. Amen. Ich muss mich jetzt mal zurückerinnern, wo wir noch in jungen Jahren, so um die 20 rum, der Landeskirche, habe ich dann dem Kirchner, da tat mir so leid, den hatten sie immer beschäftigt. Und da habe ich dann im Winter ab und zu mal, habe ich gesagt, komm, ich tue mal hier den Heizungsdienst übernehmen. Da musste früh zwischen 4 und 5 musste dann anfeuern, dass die Kirche halb 10 warm wird, je nachdem wie kalt es ist. Habe ich das dann mal gemacht. Hat mir auch gefallen. Und dann musstest du immer zwischen der ersten Füllung kühlen, zur zweiten musstest du dann eine Weile warten. So, und die Zeit habe ich genutzt, bin ins Kirchenschiff gegangen. Da hat mich jetzt mal an die Dinge alles von mir erinnert. Bin ich ins Kirchenschiff gegangen, habe mich in die erste zwei Reihe hineingestellt, es war stockfinster, noch war früh. So zwischen 5 und 6. Und habe die Hände gehoben und habe angebetet, ganz alleine. Weil ich gedacht habe, ich sehne mich danach, dass das hier passiert. Weil das war in der Kirche verbönt, die Hände zu heben. Man saß in seiner Bank und hatte sein Gesangbuch und sang die Lieder runter. Im besten Fall von ganzem Herzen, das ist ja gut. Aber selbst wenn du die Lieder von ganzem Herzen singst, ist es keine Anbetung. Das ist maximal Lobpreis. Anbetung geht so tief und es braucht Zeit und es braucht den Heiligen Geist. Ich habe das dort geübt und ich war die Gegenwart Gottes war da. Und was hat der Herr hier geschenkt? Dass die Kinder hier in Freiheit tanzen in der Anbetung. Ihr Knöfel ist da, ne? Ihr seid reingewachsen
Also ich meine eure Kinder.
Ihr seid reingewachsen, ihr kennt diesen Unterschied, ne? Aber mir schon. Seid dankbar. Die Freiheit, die die Kinder haben, das erfreut den Herrn so sehr, weil er sehnt sich nach dem Lobpreis der Kinder. Er sehnt sich, dass sie sich freuen in seiner Gegenwart, dass sie die Erwachsenen auch mal inspirieren, sich zu freuen und zu bewegen. Was soll er von den Kindern lernen, wie sie sich vor ihrem Vater freuen? Und das ist ein Segen, was der Herr gegeben hat. Er hat das wieder aufgebaut. Und das war eine mühsame Arbeit, alleine die Erbetung aufbauen. Der Raffi war da von Anfang an mit dabei. Wie wir da manchmal gekämpft haben. Aber ihr seid dran geblieben. Und mir als Gemeinde mit. Amen. So. Und das segnet den Herrn, weil der Herr wollte, dass das hier aufgebaut wird. Diese Mauer wird hochgerichtet. Ein Schutzraum, wo die Anbetung steht. Das ist eins dieser Punkte. Amen. Der Herr hat so viel Humor, dass der Herr hier in dieser Stadt, wo der Heilige Geist nicht nur ausgeladen wurde, sondern wo jeder kritisiert wurde, der über den Heiligen Geist überhaupt noch gesprochen hat. Da gab es mal einen geistlichen Leiter, einen Gemeinschaftsleiter da, wo mein Vater noch jung war, der war hungrig nach dem Heiligen Geist. Das durfte aber nicht sein. Und dann hat er angefangen, in der Gemeinschaftsstunde über den Heiligen Geist zu sprechen. Nur zu lernen. Da ist noch niemand mit dem Geist gefüllt worden. Da hat noch niemand ein Sprachengebet. Hat nur den Heiligen Geist erwähnt in der Predigt. Mal drüber zu reden. Weil, les mal im Johannesevangelium, wie viel Jesus im Johannesevangelium 14 bis 16 über den Heiligen Geist lehrt. Und er hat diese Bibelstellen genommen. Und dann hat man ihn ranzitiert von der obersten Leitungsführung. Hat man ihn ranzitiert und hat gesagt, du kannst dich entscheiden. Entweder du gehst und wenn du weiter predigen willst, dann erwähne den Heiligen Geist in deinen Predigten nicht mehr. Er hat sich für das Zweite entschieden, aber es ist seine Sache. Aber hier, das ist hier geschehen, in dieser Stadt. Durfte nicht über den Heiligen Geist gesprochen werden. So, und was macht der Herr? Genau in dieser Stadt baut er eine Gemeinde, richtet diesen Trümmerhaufen wieder auf mit Menschen, die den Heiligen Geist lieben. Amen. Lieben wir den Heiligen Geist? Ja. Lieben wir seine Gegenwart? Wo Kinder schon in Sprachen beten, in Sprachen singen. Wo eine ganze Gemeinde über eine längere Zeit, wir hatten manchmal in Betungszeiten, die längste war 3 Stunden beim MZ. Im Z-Wagen. 3 Stunden Anbetung, wo wir nur im Geist waren, also in Deutsch und im Geist gesungen haben. Amen. Lass uns das wieder beleben, das ist die Vision. Lass uns da folgen, die Anbetung. Da liegt der Segen des Herrn drauf. Das hat der Herr hier gegeben. In einem Ort, wo der Heilige Geist ausgeladen wurde und wo verboten wurde, darüber zu sprechen. Dort sucht der Herr Menschen wie Nehemia, die davon berührt sind, dass das in Brach, in Trümmern liegt. Die Anbetung, der Heilige Geist. Und durch die Menschen, er braucht durch die Menschen, fängt er an, die Dinge wieder aufzubauen. Und das seid ihr. Sind halt einige als Krankheiten, können nicht da, aber die hören es teilweise mit. Ihr seid einfach ein Teil dessen, die der Herr hier erwählt hat und die über die Jahre hinweg mitgebaut haben. Amen. Da bin ich schon beim nächsten Punkt. Aber wie gesagt, wir waren beim Widerstand. Vers 10. Nehemia wollte los und Vers 10. Als aber Sanballat, der Horoniter, Tobia, der ammonitische Knecht, dies hörten, missfiel es ihnen sehr, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israels zu suchen. Es gab diese 3, also Sanballat, Tobia und dann der 3. war noch der Geshem, da kommt weiter der Achaber, kommt dann beim nächsten mit. Es hat ihnen so missfallen, dass jemand kommt, um das Heil der Kinder Israels zu suchen. Das, was dem Volk Gottes gut tut, weil es Gott verheißen hat, weil es Gottes Strukturen sind, Gottes Pläne. Und jemand kommt, um das umzusetzen. Und da wird die geistliche Welt aktiv, nämlich die dämonische. Die wird aufgestachelt durch solche Menschen. So, und als nächstes ging er dann nach Jerusalem und dann hat er die ganze Mauer untersucht, die niedergerissen war, Vers 13. Er ging allein und in der Nacht hat er die Mauern untersucht. Das nächste, wenn du einer Vision nachgehst oder eine Vision verfolgst, du hast sie empfangen vom Herrn und du gehst praktische Schritte und dann musst du auch eine Untersuchung anstellen. Denn manche manche Christen, die so stark visionsmäßig prophetisch sind, die müssen geerdet werden. Richtig geerdet. Weil Nehemia ist nicht dahin gegangen, oh, ich baue die Mauern wieder auf. Und es wird irgendwie geschehen. Und irgendwie kommen die heiligen Engel vom Himmel, die richten mir das auf. Oder irgendwie, ich sehe es schon im Geist vor mir. Nee, er ging hin und untersuchte in der Nacht die Mauern. Er ging hierhin, dahin, dorthin und sagte, das ist noch ein Stück da, das muss aufgebaut werden. Du musst geerdet werden. Man muss sehen, das muss jetzt gebaut werden. Amen. Ganz praktisch. Und so muss auch mancher Christ oft mal geerdet werden, dass er supergeistig daherkommt. Und da muss man lernen, praktisch was zu tun. Ehrlich. Im Geistlichen kommst du nicht weiter, wenn du praktisch nichts tust. Wenn du im Praktischen dich drückst, kommst du im Geistlichen nicht weiter. Eckhard Neumann, wer kennt den? Ist schon beim Herrn, hat eine gute Zeit bei ihm. Das war einer seiner Grundsätze im Jüngerschaftstraining. Er hat gesagt, wenn er im Praktischen nicht bereit seid, was zu tun, kann er gleich wieder gehen. Wer nicht bereit ist, praktisch was zu tun, wächst im Geist nicht. Amen dazu. Das heißt, man muss die Dinge untersuchen und muss schauen, wo muss gebaut werden. Und dann hatte er hatte seinen Bauplan im Herzen. Er hatte genau das untersucht. Hat gesagt, hier fehlt es, da fehlt es, dort muss gebaut werden. Das ist notwendig. So, und dann geht er hin, Vers 18, zu den Menschen, die dort in Jerusalem wohnten und zu denen, die mit ihm gegangen sind. Und Vers 18 sagt er, ich teilte ihnen mit, wie gütig die Hand meines Gottes über mir gewaltet hatte, dazu die Worte des Königs, die er zu mir geredet hatte. Da sprachen sie, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Das heißt, der nächste Schritt, nachdem du alles geerdet untersucht hast, musst du diese Vision vermitteln. Weil du kannst die Vision nicht alleine umsetzen. Du brauchst immer Menschen, die mit dir zusammenarbeiten. Und du musst das anderen vermitteln. Und du musst das so vermitteln, dass das in ihrem Herzen genauso brennt. Und das ist bei Nehemia geschehen. Und sie sprachen zu mir, wir wollen uns aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. Und irgendwie war die Salbung Gottes auf Nehemia, dass die Menschen ihm folgten. Ohne Salbung geht es nicht. Und die wahre Ordination kommt von oben. Durch die Salbung ist die Bestätigung. Die Menschen können dir alle die Hände auflegen, die können dich ordinieren und Diplome verabreichen. Wenn das nicht von Gott ist, wenn seine Salbung nicht auf diesem Menschen ruht, ist es nicht von ihm. Die Salbung ist immer die Bestätigung, ob es von Gott ist. Und bei Nehemia war es so, alle, die dort, Israeliten, die damals dort lebten, von der ersten, zweiten Rückführung, Esra war auch mit dabei, alle sprachen, wir wollen es aufmachen und bauen. Und sie stärkten ihre Hände zu dem guten Werk. So, in dem Moment, als die Vision vermittelt war, die Salbung Gottes floss, des Heiligen Geistes, und alle anderen sagten, wir bauen jetzt mit. Wir wollen jetzt auch die Anbetung Gottes auf. Wir wollen das Geist, wir wollen die wahre Lehre, das wahre Wort Gottes wieder aufrichten und das Gebet, das sind die weiteren Dinge noch, die der Herr uns gegeben hat. Übrigens, das Erbe da Herrnhuter. Das ist das, was wir weiterführen, ihr Lieben. Und die sind in der Wolke der Zeugen. Das Propheten haben das auch gesagt, dass wir das Erbe der Herrnhuter hier weitertragen, weil die Herrnhuter waren ja verfolgt worden und einige der böhmischen Brüder sind nach Herrnhut und einige sind dann hier ins Erzgebirge rüber. Nach Olbernhaus steht dann noch so eine Kirche da, nach dem Baustil der böhmischen Brüder, aber die waren noch weiter runtergekommen. Das heißt, es ist ein geistliches Erbe der böhmischen Brüder. Und das waren welche, die vom katholischen Tschechien, von diesem Kaiser, dort verfolgt wurden. Zinzendorf nahmen sie auf, aber welche haben sich auch hier verstreut. Und die hatten genau dieselben Dinge, die der Herr uns gegeben hat, wieder aufzubauen, hatten die Herrnhuter. Das ist die Anbetung. Wie hat Zinzendorf geliebt, anzubeten, die Herrnhuter? Die haben jeden Tag die Anbetungsgottesdienste. Die haben angebetet. Wir hatten das 24-Stunden-Gebet. Gebet ist der nächste Punkt, der aufgebaut wird, was der Herr aufbauen will. Und die hatten die Lehre, das Wort Gottes. Und das vierte, die hatten lebendige Hausbeziehung. Also die trafen sich regelmäßig in den Häusern. Ich glaube jeden Tag sogar. Wie die Apostelgeschichte. Zum gemeinsamen Abendbrot. Die haben gemeinsam gearbeitet und dann haben die abends in gewissen Gruppen immer gemeinsam gegessen, Abendmahl gefeiert und Gemeinschaft jeden Tag. Und dann hatten die ihre Gebetszeiten zusätzlich noch zur Arbeit, zur Familie, zum Hauskreis. Jeden Tag hatten die alle 24 Stunden noch ihre Gebetsschichten. Ich glaube, Zinsdorf hatte immer von 11 bis 12. Und wir waren schon mehrmals dort in Herrnhut auf diesem Gottesacker. Dort sage ich nicht mal Friedhof, das ist wirklich ein Gottesacker. Und weil dort eine ganz andere Atmosphäre ist wie in anderen Friedhöfen. Und auf diesem Hügel da oben, wo der Babylon steht, das war Zinzendorfs Gebetsort, wo er sich dann immer zurückgezogen hat. Wir waren mit Theo dort, Leonest, ne? Weil Herrnhuter waren einer der ersten, die Indianer missioniert haben. Theo hat dort auf dem Friedhof Vater Buße getan für seine Leute, für die Indianer, die doch eine ganze Reihe dieser Herrnhuter Missionare umgebracht haben, hat er öffentlich, also waren zu dritt, hat er dort Buße getan vom Herrn. War eine gesegnete Zeit. Aber ich habe vor Jahren, erinnert euch, langsam kommt bei euch hier und da mal was hoch. Ich habe vor Jahren habe ich mal viel über diese Dinge gesprochen. Und darum ist es gut, nach dem 17. Gemeindegeburtstag dann wieder mal über diese Dinge zu sprechen und neu aufwecken. Weil wir sind die letzten Jahre zu sehr geprägt von Corona und Ukraine-Krieg und diesen ganzen Dingen. Hat um Mache gefahren, was jetzt alles so kommt. Lasst uns mal ausrichten auf die Vision Gottes, jetzt für diese Zeit. Amen. Das heißt, und wir tragen das Erbe der Herrnhuter im Prinzip weiter. Und wenn wir an diesen Dingen gehen, diese Vision Gottes empfangen im Herzen und sie weiter verfolgen, dann fließt der Segen des Herrn, egal was hier draußen noch passiert. Amen. So, aber hier hat sich das verteilt. Jeder hat die Vision empfangen, wollte sie mittragen. Und im nächsten Vers, Vers 19, als aber Sanballat der Horoniter, Tobia der ammonitische Knecht, und jetzt kommt der Geshem, der Araber noch dazu, dies hörten, spotteten sie über uns, verachteten uns und sprachen, was soll denn das bedeuten, was ihr da euch vornehmt? Wollt ihr euch gegen den König auflehnen? Sofort kommt der Widerstand. Und hier in verbaler Art. Zuvor steht nur drin im Vers 10, als sie das hörten, diese drei Experten, da missfiel es ihnen, dass ein Mensch gekommen war, um das Wohl der Kinder Israel zu suchen. Also sie hatten einen Unbehagen, ihnen war es nicht ganz wohl dabei. So, aber als sich diese Vision ausbreitete, als nicht nur ein Mensch, sondern mehrere, die diese Vision empfingen in ihren Herzen, dann griffen sie verbal an. Und genau das haben wir auch erlebt. Solange wir in einem Hauskreis waren, von Liechtenstein damals, haben wir mit den anderen Christen der Stadt 3 bis 4 Mal im Jahr Gebet gehabt für die Stadt. Aber wo man dann die geistliche Leiterschaft inklusive Superintendent einen Monat vorher mal zum Gespräch geladen haben, der Gerd war noch dabei, die Christina, um sie zu informieren, dass sie nicht von irgendwoher die Info bekommen, sondern 4 Wochen vorher, dass wir hier die Gemeinde gründen. Dann missfiel es ihnen nicht nur, sondern da gab es verbale Angriffe. Ich gehe dann ins Detail und der Gerd sagte dann, wo wir raus sind, sagt er, oh, ihr werdet viel Verfolgung erleiden. Nicht die Menschen, auch die geistlichen Mächte. Da missfiel es diesen Mächten, dass hier jemand kam, um was wieder aufzubauen. Die dafür gesorgt haben, dass der Heilige Geist nicht in den Mund genommen wird, man nicht drüber sprechen darf. Die dafür gesorgt haben, dass die Anbetung nicht fließt, dass das Gebet bloß noch geklimmt hat in der Gemeinde. Von den kleinen Häufchen älterer Menschen, die sich getroffen haben, jede Woche zum Gebet. Die anderen hat es gar nicht interessiert. Hausgruppen gab es überhaupt nicht. Und auch keine Lehre. Ich habe in meinen vielen Jahren, wo ich Mitglied, muss ich ehrlich sagen, in der Landskirche war, keine einzige Bibellehre gehört. Bibellehre meine ich ein systematisches Bibelstudium über einen langen Zeitraum, nicht 10, 15 Minuten. Kurzlehre. Das ist gut, eine Kurzpredigt. Lehre ist was anderes. Predigt und Lehre sind zweierlei Dinge. Da ging es echt zur Sache und seitdem hat sich das hier und da im Persönlichen schon ist es schon anders geworden, aber von den Mächten her nicht groß geändert. So, und dann zum Schluss jetzt für heute immer noch den Vers 20. Da die Reaktion finde ich immer gut von dem Nehemia. Da antwortete ich ihnen und sprach, der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen. Darum wollen wir, seine Knechte, uns aufmachen und bauen. Ihr aber habt weder Anteil noch Recht noch Andenken in Jerusalem. Er hat ein klares Statement, eine Glaubensaussage gemacht. Und wenn du eine Vision im Herzen hast, dann sprichst du im Glauben in einer absoluten Sicherheit, weil die Hand Gottes auf dir ist. Und du sagst, wir werden bauen. Und der Gott des Himmels wird es uns gelingen lassen, also die Gnade Gottes. Und ihr aber, ihr dagegen aufstellt, ihr habt kein Recht und keinen Anteil an dieser Sache. Also du musst doch eine klare Trennung vollziehen. Ich meine jetzt mit den Mächten. Ne? Weil es sind immer Mächte, die durch Menschen wirken. So, und wenn man jetzt die 17 Jahre zurückschaut, dann kann man das nur so sehen, dass der Gott des Himmels seine Vision gelingen lassen hat. Und er ist für jeden dankbar, ob ihr nun heute hier seid oder ob ihr Livestream mithört, als zu Hause sein müsst. Der Gott des Himmels, also der Vater, aber von Jesus, ist jedem dankbar, der das über diese vielen Jahre treu mitgetragen hat. Amen. Seine Vision lässt er gelingen durch Menschen, die sie empfangen, im Gebet bewegen, mittragen, es mitbrennen lassen, weil es ihnen vermittelt wird. Und die sagen, auf, lasst uns bauen. Und sie stärken ihre Hände zu jedem guten Werk. Also seid ermutigt, die Hände gestärkt zu haben für die kommende Woche zu jedem guten Werk. Amen. So, das war der erste Punkt, ja. Nee, zumindest. Zweiter Punkt. Wir sind zum zweiten Punkt gekommen. Der haben wir. Aber, Wie bitte? 7. Hallo Jutta, sei gegrüßt. Ja, man muss ja eine Vision auch vermitteln. Wisst ihr, man wird auch neu entzünden, deswegen ist mit Nehemia richtig, richtig gut. Amen. Halleluja. Also geht's zu der Herr will und wir alle frisch sind, geht's in 14 Tagen weiter damit. Aber nächste Woche hat der Willi erstmal ein richtig gutes Wort für uns. Amen. Vater, wir danken dir in Jesu Namen für deine Gnade. Danke, dass du eine klare Vision hast von deiner Gemeinde hier auf dieser Erde. Und du hast auch gesehen oder siehst, was in Trümmern lag über einen langen Zeitraum. Und danke, dass du hier Menschen gefunden hast, Herr, die dir nachfolgen, die deine Vision im Herzen empfangen haben und die bereit waren und bereit sind, sich aufzumachen, ihre Hände zu stärken und zu bauen. Jeder an seinem Bereich, wo du ihn hinstellst. Und ich danke dir, Vater, für jeden Einzelnen, den du hinzugefügt hast, durch jeden Einzelnen, wo du wirkst. Und ich bete, Herr, dass deine Salbung hineinfließt, Herr, deine Aufbauung, deine Ermutigung, deine Ausrichtung auch wieder ganz neu auf die Vision, die du gegeben hast hier vor Ort, dass wir uns eins machen damit, damit der Segen des Vaters fließt, Herr, weil deine gute Hand, deine Gnade über uns ist. Und Vater, so wollen wir wegschauen jetzt von den Dingen dieser Welt, so wollen hinschauen nach deiner Vision, nach dem, was du auf dem Herzen hast. Und danke, Vater, dass du deinen Segen jetzt ausgießt in jedes einzelne Herz, in jede einzelne Ehe, in jeden einzelnen Person und in jede einzelne Familie, dass dein Segen fließt, dass du Heilung hineinbringst, dass du Freisetzung schenkst und eine neue Ausrichtung, dass die Vision in dem Herzen brennt, die du hast. In Jesu Namen. Und wir wollen dir danken, Vater. Es ist allein deine Gnade, dass du diese Gemeinde gegründet hast. Und es ist allein deine Gnade, dass wir durch diese Zeit hindurchgegangen sind und dass wir heute hier stehen und weiter bauen dürfen. Danke, Herr, es ist allein deine Gunst. Amen.